Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Stell dir mal vor, du trägst einen unsichtbaren Rucksack. Der ist schwer, unbequem, aber immer präsent. Niemand sieht ihn, aber komischerweise urteilt jeder und fragt dich, wieso legst du den Rucksack nicht einfach ab? Und für viele Menschen ist Übergewicht genau das. Eine Last, die sie körperlich und emotional tragen, die sie aber nicht einfach so ablegen können. Und genau deshalb werden wir heute über das Thema Abnehmenspritzen sprechen. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört. Ozempic, Wegovy, das ist gerade in aller Munde. Und die können dabei helfen, diesen Rucksack endlich abzulegen. Aber wir müssen uns fragen, ist das wirklich so einfach? Und was bedeutet das, wenn jetzt eine Spritze da ist, die theoretisch plötzlich alles verändern soll? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ich bin vor kurzem über die Weihnachtsfeiertage bei meiner Mom gewesen und bin da auf dem Sofa gelegen. Und dann kam während irgendeinem Fernsehprogramm kam eine Werbung und die Werbung hat mich ein bisschen überrascht, weil es ging um Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy und ich habe mich gefragt, wie kann so ein starkes Medikament so leicht erhältlich sein? Und die erste Reaktion war, okay, kein Rezept, kein Arztgespräch, einfach online bestellen, das klang für mich so ein bisschen zu einfach und ich hatte dann auch direkt im Kopf so diese ersten Vorurteile und habe mir kurz die Website angeschaut und gemerkt, dass ich einfach total vorurteilt behaftet an dieses Thema rangegangen bin und sowas versuche ich immer reflektiert zu betrachten, weil es ist ganz normal, dass wir Menschen Vorurteile haben, dass wir unsere Biases haben, also dass wir voreingenommen sind. Wichtig ist nur, dass wir uns immer wieder darüber bewusst werden, weil das ist einfach ganz menschlich. Und das ist mir bei diesem Thema eben auch passiert, weil das halt auch logischerweise das anspricht, worüber ich mir ja die ganze Zeit den Kopf zerbreche, und zwar, wie ich euch helfen kann, schneller die körperlichen Ziele zu erreichen, die ihr wollt, und das ohne negative Konsequenzen, im Gegenteil sogar mit positiven Konsequenzen. Und deswegen wollte ich eine Podcast-Folge dazu machen, weil die Wirkung dieser Spritzen, die ist wissenschaftlich belegt. Aber wie sie verwendet werden und welche Risiken die einfache Verfügbarkeit birgt, das will ich euch eben zeigen, wie ihr das besser verstehen könnt. Und deswegen werden wir in dieser Folge darüber sprechen, wie solche Abnehmspritzen funktionieren, also Ozempic oder zum Beispiel Wegovy, welche Chancen und Risiken das ganze Thema mit sich bringt, wie du mit oder ohne Spritze nachhaltige Veränderungen in deinem Leben umsetzen kannst. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und abschließend, bevor wir jetzt dann in den Deep Dive gehen, möchte ich einfach sagen, egal ob du eine Abnehmspritze in Betracht ziehst oder nicht, die Episode gibt dir Informationen, die du brauchst, um für dich die beste Entscheidung zu treffen. Bevor wir ins Thema eintauchen, ein wichtiger Hinweis. Die in dieser Episode besprochenen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken. Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy sind verschreibungspflichtige Medikamente, die nur unter ärztlicher Aufsicht und nach gründlicher Beratung eingesetzt werden sollten. Die sind kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und mögliche Risiken sowie Nebenwirkungen müssen individuell abgewogen werden. Konsultiert daher immer eine medizinische Fachperson, bevor ihr so eine Entscheidung trefft. Wir gehen jetzt ins Deep Dive rein und schauen uns erstmal die wissenschaftlichen Grundlagen zu diesem Thema GLP-1-Rezeptor-Agonisten an. Denn das ist eben der Stoff, Semaglutid zum Beispiel, der in diesen Abnehmspritzen wie Wegovy oder Ozempic enthalten ist. Und was hier gemacht wird, ist eine Nachahmung des Hormons GLP-1. Wie der Name schon sagt, GLP-1-Rezeptor-Agonist. Also das ist eine Nachahmung dieses Hunger- oder Sättigungshormons, besser gesagt. Und die Wirkung ist eben eine Appetitregulation, verlängertes Sättigungsgefühl und ein stabiler Blutzuckerspiegel. Wieso ist dieses Thema so relevant für uns? Weil das ja alles dazu führen kann, dass sich das Gewicht und die metabolische Gesundheit verändern. Und deswegen ist auch gerade so ein hohes Interesse da, weil diese Spritzen halt als Game Changer gelten. Und was noch ein sehr, sehr interessanter Fakt ist, diese Abnehmspritzen, die haben eigentlich ihren Ursprung in der Diabetesbehandlung. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, wird auch der Blutzuckerspiegel dadurch stabilisiert. Und man hat dann eben in den Studien gesehen, hey, die Leute nehmen komischerweise auch sehr, sehr viel Gewicht ab. Und dann hat man halt angefangen weiter zu forschen in Bezug auf Gewichtsverlust, hat die Dosis ein bisschen verändert. Das bedeutet, dass die zugelassene Medikamente, die diesen Stoff enthalten, gibt es verschiedene GLP-1-Rezeptoragonisten, zum Beispiel eben Semaglutid, dass sie dann eine höhere Dosierung enthalten. Bei Ozempic, das ist eben die Diabetes-Version, da sind es glaube ich so 0,5 bis 1 Milligramm pro Woche Und bei Wegovy, da sind es, glaube ich, so 2,4 Milligramm pro Woche. Das sind aber Einzelheiten, die man immer ärztlich besprechen sollte. Aber die Dosis ist tendenziell höher, was natürlich auch oft ein bisschen so Nebenwirkungen mit sich bringt. Darüber sprechen wir aber später. Was wir uns jetzt anschauen, sind die wissenschaftlichen Studien und Fakten. Also was für Auswirkungen haben so GLP-1-Rezeptoragonisten überhaupt und lohnt sich das Ganze? Das, was natürlich im Zentrum steht, ist der Gewichtsverlust. Also wie viel Gewicht verliert man, wenn man zum Beispiel Semaglutid, also Wegovy, die Abnehmspritze zu sich nimmt. Und das ist unterschiedlich. Das sind meistens so 10-15% Gewichtsverlust, was wir in den großen Studien sehen. Das heißt, wenn Studien mehrere Studien zusammenfassen, also Systematic Reviews oder Meta-Analysen, und da sehen wir dann so 5, 10, 15%. Das ist immer unterschiedlich und sehr, sehr individuell. Und das ist ja schon ein enormer Gewichtsverlust, wenn wir so eine Intervention haben. Kommt natürlich auch dann immer auf den Zeitraum an, aber ihr könnt euch das ja mal vorstellen, wenn eine Person 90 Kilo wiegt, dann können das irgendwie so 10 bis 20 Kilo sein. Das ist wirklich unterschiedlich, aber das bedeutet, dass eine Person, die 90 Kilo wiegt, vielleicht am Ende dieser Behandlung nur noch 70 Kilo wiegt. Und das ist ja ein enormer Gewichtsverlust. Heutzutage auf Social Media wird ja irgendwie das immer so dargestellt, als müsste jeder immer gleich 20 Kilo verlieren. Und die Influencer, die gerade so die meiste Traction in Deutschland haben, sind ja die, die dann irgendwelche Videos machen, hey, ich habe 30 Kilo verloren und ich zeig dir, wie ich das gemacht habe, damit du das auch kannst. Und das ist natürlich ein total falsches Bild, was da dargestellt wird, weil wenn wir uns wissenschaftliche Literatur anschauen, dann sind solche Gewichtsverlustdaten, also 30 Kilo, kommt natürlich auch immer aufs Ausgangsgewicht drauf an, das ist enorm. Ja, also 10-15% Gewichtsverlust, was bei den meisten deutlich weniger ist als 30 Kilo, das ist ein enormer Gewichtsverlust. Ja, also da ist wichtig, dass ihr vielleicht gesamt bei diesem Thema eure Erwartungshaltung auf ein bisschen realistischeres Niveau stellt, weil nicht jeder wird innerhalb von 6 Monaten 30 Kilo verlieren. Die Leute, die das euch zeigen, die haben das vielleicht auf einem ungesunden Weg erreicht, vielleicht auch nicht, was auch immer das ist, wie die das geschafft haben. Der Grund für euch ist wichtig, dass zum Beispiel 10-15% Gewichtsverlust extrem viel sind in einem Jahr. Heißt es nicht, dass man total unmotiviert sein sollte und nicht optimistisch, wenn man vielleicht so ein Ziel hat, irgendwie 15, 20 Kilo zu verlieren, aber man sollte trotzdem mit Realismus an die Sache rangehen, weil sonst wird man nur enttäuscht sein. Und das sind Einzelfälle, die diese extremen Gewichtsverlustsituationen verzeichnen. Was sehr, sehr interessant ist, so als kleine Side Note, das wird gerade an einem weiteren Stoff geforscht, Retatrutid. Und das ist eben so ein Triple-Agonist. Und der ist noch wirksamer als Semaglutid. Da sieht man in Studien teilweise 24-25% Gewichtsverlust. Der ist wirklich, wirklich vielversprechend im positiven Sinne. Das ist noch nicht zugelassen. Wenn man so den Verlauf von Semaglutid anschaut und auch damit rechnet, dass dieses Retatrutid ähnliche Sicherheitsmerkmale hat, das bedeutet, dass es sicher ist zu nehmen auf die Dauer, dann kann man vielleicht damit rechnen, dass es so 2026, 2027 zugelassen wird. Das kann noch keiner prognostizieren, aber wenn man so einen generellen Zeitstrahl sich anschauen will, wie lange sowas dauert, wenn man die aktuelle Forschungsstufe anschaut, dann ist es schon realistisch. Das bedeutet, es kann sein, dass wir in 2-3 Jahren einen Stoff haben, der noch effektiver ist und der vielleicht dann auch sogar noch mal weniger Nebenwirkungen hat. Das kommt dann drauf an, weil man vielleicht den ein bisschen niedriger dosieren kann und dadurch wieder weniger Nebenwirkungen hat. Das wird sich alles zeigen. Generell, was ich euch einfach damit sagen will mit dieser Side Note ist, dass dieses Thema extrem, extrem vielversprechend ist. Wir sehen extreme Bauchfettreduktionen, wenn wir Semaglutid nehmen oder eben auch dieses Retatrutid, was ihr aber noch nicht irgendwo bekommt. Also auch kein Arzt kann euch das verschreiben, das ist noch im Studienstadius. Und wir sehen Gesamtkörperfettreduktion an Hüften, Oberschenkeln, also auch an relevanten Körperteilen, die dann auch mit Gesundheitsparametern korrelieren. Wir sehen, dass wir keine negative Auswirkungen auf die Muskelmasse haben. Das bedeutet, wenn wir Krafttraining kombinieren, dann bleibt die Muskelmasse auch erhalten. Wenn wir kein Krafttraining machen, dann sehen wir oft, dass doch ein deutlicher Teil, so ein Drittel des Gewichtsverlustes auf Muskelmasse zurückzuführen ist. Das wollen wir natürlich vermeiden. Aber das Gute ist, dass, wie gesagt, wenn wir Krafttraining implementieren, dass wir dann nicht mal damit rechnen müssen, dass da Muskelmasse einfach verloren geht in diesem Abnehmprozess. Das bedeutet, die Erfolge in Bezug auf den Fettverlust und die Körperzusammensetzung, können wir schon mal zusammenfassen, die sind enorm. Das ist ein Fakt und das kann niemand bestreiten. Das bedeutet, dass im ersten Betrachten diese Abnehmspritzen eigentlich ein No-Brainer sind. Wieso sollte man die nicht nehmen? Aber ich denke, ihr merkt schon, wie ich das formuliere, gibt es natürlich ein paar Sachen, auf die man da achten muss. Nummer eins, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wenige sprechen, ist die Nachhaltigkeit der Ergebnisse. Und da habe ich mir auch ein paar Studien dazu angeschaut, wie denn da die Datenlage aktuell aussieht. Und man sieht, dass wenn wir keine Lebensstilveränderung vornehmen, dass dann tendenziell 50-60% des verlorenen Gewichts nach dem Absetzen wieder zugelegt werden. Teilweise sogar noch mehr. Und das ist einfach logisch, weil wir haben einen reduzierten Kalorienverbrauch, dadurch, dass wir Gewicht verlieren. Das heißt, eine Person verliert die eben diese 15-20% Gewicht oder mehr oder weniger. Und dadurch sinkt der Kalorienverbrauch. Der Körper hat eben diese adaptive Thermogenese. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass der Stoffwechsel sich einfach anpasst. Und wenn dann diese Person wieder zu alten Verhaltensmustern zurückkehren und so viel essen wie früher, jetzt aber weniger Kalorien verbrauchen und das Hungergefühl auch wieder so ist wie vor der Einnahme der Spritze, dann ist es logisch, dass über einen langen Zeitraum dieses Gewicht wieder zugenommen wird. Was aber interessant ist, dass wenn wir Bewegung und Ernährung kombinieren mit dieser Einnahme und auch nach dem Absetzen weiterhin durchführen, dass wir dann sehr, sehr viel Potenzial haben, dass diese Ergebnisse zum größten Teil bleiben. Und das ist eben das, was bei dieser Intervention berücksichtigt werden sollte, weil es sind eben beeindruckende Ergebnisse, aber die bringen uns ja nur was, wenn wir die wirklich auch langfristig halten können. Was wir uns jetzt als nächstes anschauen, sind die Risiken und auch die Zielgruppen, also für wen das überhaupt interessant ist. Bei den Risiken, da haben wir Langzeitstudien, die so ein bisschen das Risiko zeigen auf Schilddrüsenkrebs. Also da gibt es so Hinweise in Tierversuchen, bei Menschen ist es noch nicht bestätigt. Es wird aber tendenziell empfohlen, bei familiärer Vorbelastung ein bisschen vorsichtiger zu sein. Pankreatitis, Erhöhung der Herzfrequenz, das sind auch so Risiken, die man dann unbedingt mit dem Arzt besprechen sollte. Und der oder die sollten dann in der Lage sein, das Risiko einzuschätzen. Es ist aber nicht so, dass diese Abnehmspritzen komplett ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen kommen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man so eine Abnehmspritze nur nimmt, wenn man wirklich in einer Situation ist, in der die Sinn macht. Denn tendenziell haben wir nur Studien bei Menschen, die einen höheren BMI haben, also irgendwas über 27 oder über 30. Das bedeutet, wir wissen gar nicht, wie sich das bei Menschen auswirkt, die normalgewichtig sind. Ja? Beim BMI-Wert, da haben wir Übergewicht so ab einem Wert von 25, je nachdem, wie man das einstuft. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn eine Person 1,65 ist und dann irgendwo ja, so um die 70, 80 Kilo wiegt. Wichtig ist hier, dass ihr natürlich beim BMI berücksichtigt, dass das nicht einfach so aussagekräftig ist, weil natürlich die Muskelmasse eine Rolle spielt. Das bedeutet, wenn eine Person jetzt 1,65 ist und 75 Kilo wiegt, dann bedeutet das nicht, dass diese Person übergewichtig ist. Die ist natürlich per Definition in Bezug auf den BMI übergewichtig, aber der Körperfettanteil ist ja hier entscheidend. Und das also BMI ist einfach nur eine Methode, mit der wir medizinisch relativ schnell, wenn wir eine Person haben, einschätzen können in der generellen Bevölkerung, ist die Person übergewichtig, sodass es sich gesundheitlich negativ auswirkt oder eben nicht. Und deswegen ist es eine vereinfachte Methode. Das heißt, ich würde mich einfach am Körperfettanteil orientieren und sowas müsste man dann mit dem Arzt besprechen, ob man da in diese Personengruppe reinfällt, bei der das überhaupt Sinn macht. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht sicher, wie die Verschreibung funktioniert in Bezug auf solche Situationen, also ob das am BMI festgemacht wird. Denn so und so müsst ihr dieses Medikament selber bezahlen. Das gilt als Lifestyle-Behandlung und nicht als notwendig. Es gibt gerade logischerweise Diskussionen, ob Adipositas als chronische Krankheit gilt, in meiner Auffassung zu 100%. Und es ist irgendwie so ein Armutszeugnis als Gesellschaft, dass sowas nicht von der Krankenkasse bezahlt wird und andere Interventionen schon. Übergewicht ist ein Problem, das weltweit da ist. Das ist definitiv eine Krankheit meiner Meinung nach, also ein Resultat einfach aus einer genetischen Prädisposition. So, wenn jemand Diabetes bekommt, dann sagt man ja, klar, gibt's Lifestyle-Faktoren und so weiter, aber bei Typ-1-Diabetes, da würde niemand sagen, ja, die Person ist dran schuld, bei Übergewicht macht man das schon, komisch. Also das ist zwar ein anderes Thema, aber aktuell wird es leider nicht bezahlt. Ich finde es nicht gut, aber es ist aktuell so und dementsprechend kann das auch off-label verschrieben werden. Und deswegen kann ein Arzt auch mit einem niedrigeren BMI weil, wie gesagt, hier weiß ich jetzt nicht, wie gerade die Regelungen da sind. Aber ein Arzt kann es auch in einer anderen Situation verschreiben für eine Person, die rein von der Empfehlung her nicht für dieses Medikament geeignet ist. Das muss man immer mit dem Arzt besprechen. Und der Arzt geht dann bei so einer Off-Label-Verwendung ein bisschen mehr Risiko ein. Da bin ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht tief genug im Thema drin, wie das rechtlich aussieht und so weiter. Spielt auch keine Rolle. Was ich einfach nur mit diesem Thema sagen will, ist, dass wir Datenlage haben in Bezug auf höhere BMIs. Und da diese höheren BMIs in der generellen Bevölkerung auch nicht dieses Problem mit der Muskelmasse haben, weil die generelle Bevölkerung einfach keine hohe Muskelmasse hat, und dann ist der BMI definitiv aussagekräftig, weil der BMI wird ja so oft kritisiert, aber in solchen Studien ist der schon sinnvoll, weil die meisten, gerade Leute, die dann Übergewicht haben, das ist dann auch tendenziell so, dass die weniger Sport machen und dann haben die tendenziell eine geringere Muskelmasse und dann ist schon der BMI aussagekräftig. Das wiederum bedeutet, dass die Menschen, die in den Studien einen höheren BMI haben, auch tendenziell einen höheren Körperfettanteil haben. Und das können wir dann wieder für uns selber nutzen bei der Entscheidungsfindung und eben uns die Frage stellen, ist es für mich eine valide Option, wenn ich einen relativ moderaten Körperfettanteil habe und das eigentlich nur als kosmetischen Eingriff sozusagen nutze. Ich bin einfach liberal eingestellt. Ich finde, jeder Mensch sollte Entscheidungen selbst treffen können, die informiert sind. Und deswegen denke ich, dass das einfach eine Entscheidung ist, die man selber treffen muss, die man aber immer erst sich besprechen sollte. Und ein kompetenter Arzt sollte dann hier die richtige Empfehlung geben, weil es gibt eben Nebenwirkungen. Und das muss man sich bewusst machen. Also, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben sehr, sehr viele beeindruckende Ergebnisse. Also besonders bei Fettverlust, Körperzusammensetzung, Ozempic, Wegovy, Mittel, die Semaglutid, also ein GLP-1-Rezeptor-Agonist enthalten, sind sehr, sehr effektiv. Wir haben nachhaltige Erfolge, wenn wir Bewegung und Ernährungsumstellung weiterhin implementieren. Wenn wir einfach nur erwarten, diese Spritze nehmen zu können und dann auf alles andere auf gut Deutsch zu scheißen, dann wird das nicht wirklich viel bringen und dann kann man sich das viele Geld, was man dafür zahlen wird, aktuell noch sparen. Es gibt Risiken in Bezug auf Schilddrüsenkrebs, die sind noch unbestätigt, und Pankreatitis, da haben wir schon ein bisschen mehr Datenlage, dass da ein erhöhtes Risiko da ist, und das sind halt Sachen, die man ärztlich auf jeden Fall ansprechen sollte. Und für Menschen mit einem BMI unter 30, da fehlen einfach wissenschaftliche Daten, weil es keine offiziellen Empfehlungen gibt, weil wir da einfach noch keine Studien haben, und deswegen wissen wir noch gar nicht, ob dieser starke Effekt auch bei Leuten stattfindet, die eben nicht so einen hohen Körperfettanteil, ergo höheren BMI haben. Also die Abnehmspritzen, die sind einfach kein Wundermittel, ihr seht es, sondern das ist ein Werkzeug, das mit der richtigen Strategie genutzt werden kann. Es hat Vorteile, es hat aber auch potenzielle Risiken und es ist einfach ein Thema, das man abwägen sollte und bei dem jetzt nicht jeder sagen sollte, ey geil, Studienergebnisse sehen so gut aus, ich nehme das jetzt, weil es gibt ja auch andere Methoden. Ja? Ich denke einfach nur, bevor wir jetzt in den Coaching-Corner-Bereich einsteigen, dass es ein sehr, sehr vielversprechendes Thema ist. Und ich habe letztens schon eine Instagram-Story dazu gemacht. Ich habe ein Reel hochgeladen und da habe ich das auch so gesagt. Meine Aufgabe ist nicht, dass ich euch solche Sachen vorenthalte oder voreingenommen rangehe und tendenziell bei meiner Meinung beständig bleibe. Und zwar, dass es keine magischen Abnehmpillen gibt. Aber wenn man die Datenlage anschaut, dann sieht es sehr, sehr stark danach aus, als wäre das potenziell die magische Abnehmpille, die wir uns wünschen. Meine rein jetzt spekulative Prognose ist, dass es Semaglutid nicht ist, dass Semaglutid ein Teil der aktuellen Lösung sein kann für viele und sehr, sehr vielversprechend ist, aber dass am Ende, wenn wir in 10 Jahren auf dieses Thema zurückschauen, dass wir dann sehen, dass eben das Retatrutid die bessere Wahl war oder die bessere Wahl auch ist. Also ich denke, das ist jetzt nur Spekulation von mir, ich denke, dass in 10 Jahren Stoffe wie Retatrutid und vielleicht noch andere, die man erforscht, gang und gängig sind, dass die auch off-label oft verschrieben werden, dass die vielleicht sogar einfach so verkäuflich sind wie Supplemente, who knows. Aber ich denke, dass das definitiv das gesamte Thema extrem beeinflussen wird. Ich glaube, das, was wir so an wissenschaftlichen Erkenntnissen hatten in den letzten wahrscheinlich 50 Jahren, dass das das Extremste ist in Bezug auf Gewichtsmanagement. Wir haben ganz, ganz viele neue Forschungserkenntnisse in Bezug auf Protein, Hungerstoffwechsel, die ganzen Auswirkungen der Kalorienkompensation, also adaptive Thermogenese und so weiter, Dual Intervention Point Modell in Bezug auf Körperfettanteil und wie das evolutionär reguliert wird. Da haben wir ganz, ganz viele neue Erkenntnisse, die uns sehr, sehr viel Input leisten oder bringen in Bezug auf Maßnahmen, die wir in der Zukunft treffen werden und die Leuten helfen, die einfach ihre Körperzusammensetzung verändern wollen. Sei es, ob die Fett verlieren wollen, um besser auszusehen oder weil es wirklich eine gesundheitliche Maßnahme ist, die sie ergreifen sollten. Ich glaube, dass diese Erkenntnisse alle im Nachhinein diesen GLP-1-Agonisten oder eben auch sowas wie Retatrutid zu einem Triple-Agonisten unterlegen sein werden. Und ich denke, dass die Zukunft eine Kombination einer Einnahme, gerade für Leute, die wirklich mit Übergewicht lange, lange zu kämpfen haben, eine Kombination dieser Medikamente mit einer Lifestyle-Veränderung sein wird. Das ist meine Prognose. Zum aktuellen Zeitpunkt schätze ich das so ein, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe. Ich denke, dass für viele, die wirklich mit Übergewicht kämpfen, Semaglutid, weil das ist das, was wir aktuell auf dem Markt zur Verfügung haben. Es gibt noch ein paar andere Stoffe, aber Semaglutid ist so das, wo wir die dichteste Datenlage haben. Und deswegen denke ich auch am sichersten einfach zur Einnahme ist, weil wir einfach die dichteste Datenlage haben. Und ich denke, dass das definitiv eine valide Option schon zum jetzigen Zeitpunkt für Leute ist, die mit Übergewicht oder Adipositas zu kämpfen haben. Ich denke, für den Rest der Bevölkerung ist es noch nicht so interessant. Ich denke aber, in Zukunft wird das auch ein Lifestyle-Produkt sein. Und wie gesagt, da bin ich liberal eingestellt. Da sollte jeder eigene Entscheidungen treffen können, solange das in einem gesunden Maße stattfindet. Also wenn eine Person sagt, ich bin zwar gesundheitlich in einem guten Körperfettanteil, möchte aber irgendwie 3-4 Kilo Fett verlieren und nicht, weil ich ein gestörtes Selbstbild habe, sondern einfach, weil mir das gefällt oder whatever, was auch immer der Grund ist, das ist halt einfach meine Meinung, sollte jeder selber entscheiden, was für Risiken er eingeht und wie er sein Leben lebt, solange er keinen anderen Personen schadet oder keine indirekten extremen Kosten für die Gesellschaft verursacht. Und dementsprechend denke ich, dass das sich hoffentlich in diese Richtung entwickelt. Aktuell ist noch nicht so. Aktueller Stand, schließt das mal ab, bevor wir ins Coaching Corner Segment gehen, ist aus wissenschaftlicher Sicht, macht es Sinn für Menschen mit einem höheren BMI. Für alle anderen können wir noch keine Empfehlungen aussprechen, weil wir noch keine Datenlage dazu haben. Und selbst für die Menschen, für die es Sinn macht, sollte eine ärztliche Konsultation immer obligatorisch sein, weil das einfach Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt, wie so gut wie jedes Medikament, und man die nicht ignorieren sollte. Das neue Jahr hat ja schon angefangen, und auch wenn es jetzt schon 20 Tage her ist, denke ich, dass viele von euch trotzdem noch Vorsätze haben, an denen sie vielleicht noch arbeiten oder die sie vielleicht sogar ein bisschen nach hinten geschoben haben. Und ich denke, dass man auf jeden Fall dieses Jahr nutzen kann, um sich mehr auf die eigenen Wohlbefindlichkeitsziele zu konzentrieren. Und wenn Abnehmen eins deiner Ziele ist und du dich vielleicht fragst, okay, kann eine Abnehmspritze helfen, dann schauen wir uns das jetzt mal in diesem Coaching-Corner-Segment an. Und ganz, ganz wichtig, schauen uns auch mal an, was zusätzlich hilft. Ja, also was denn eine Intervention ist, die man kombinieren sollte. Weil egal, ob du eine Abnehmspritze in der Zukunft benutzen wirst oder nicht, die Maßnahmen, die du zusätzlich ergreifen musst, damit du körperlich die Veränderungen erzielst, die du haben willst, musst du bestimmte nachhaltige Lifestyle-Veränderungen vornehmen. Weil klar, so eine Spritze, die verringert das Hungergefühl und die unterstützt dadurch den Fettabbau, weil wir einfach weniger Kalorien zu uns nehmen. Aber wenn wir langfristige Verhaltensmuster nicht verändern, dann wird eine Gewichtszunahme nach dem Absetzen das Resultat sein. Ja, also das wird dann nicht dauerhaft funktionieren. Und der Schlüssel liegt einfach in Lebensstilveränderungen, die du parallel zur Spritze oder eben ohne Spritze etablierst. Und darüber will ich jetzt mit euch sprechen. Es gibt zwei ganz zentrale Bereiche, die wir regulieren müssen. Nummer eins sind bewusste Ernährungsstrategien. Das bedeutet, Proteine, Ballaststoffe in die Mahlzeiten integrieren, eine harte Textur, bewusste Entscheidungen treffen, Integration statt Ausschluss. Die ganzen Sachen, die wir hier oft im Podcast besprechen, und ich möchte das jetzt gar nicht in dieser Podcast-Folge detailliert behandeln, weil da findet ihr andere Podcast-Folgen, in denen wir den gesamten Kontext schon mal erklärt haben. Und da möchte ich euch jetzt bei diesem Thema nicht mit solchen Informationen die Perspektive von dem, worüber wir gerade sprechen, nehmen, weil es soll ja schon um dieses Thema gehen, Abnehmspritzen und die Sinnhaftigkeit. Und wir machen jetzt eben noch gleich ein Q&A. Es geht mir eher darum, dass wir mal grob uns anschauen, welche Bereiche wir eben zusätzlich optimieren sollten oder auch, wenn wir gar keine Abnehmspritze nehmen, weil die eben die gleichen sind für alle. Also Nummer eins sind diese bewussten Ernährungsstrategien, was ich gerade schon gesagt habe. Und Nummer zwei sind Aktivität und Bewegung im Alltag. No-brainer. Das sind die zwei großen Sachen, die wir in den Fokus rücken müssten. Und damit das Ganze funktioniert, ist es wichtig, dass wir Individualisierung und Flexibilität in den Fokus rücken, weil jeder reagiert unterschiedlich auf Ernährungs- und Bewegungsstrategien. Und da ist es eben wichtig, dass wir die Pläne, die wir uns zu Beginn machen, die wir uns überlegen, an unseren Lifestyle anpassen. So machen wir es immer im Coaching. Wir überlegen uns zwar am Anfang, das ist unsere Strategie, das müssen wir machen, um dahin zu kommen, und das wollen wir machen und das ist auch mein Alltag, also ich berücksichtige das schon in meiner Planung, aber das Leben passiert und irgendwas an meinem Plan wird nicht funktionieren. Das ist immer so. Ihr könnt nicht den perfekten Plan machen. Deswegen bin ich auch kein Freund von diesen Strategien, die dann so generalisiert werden für alle. So jeder soll Proteinfasten machen, jeder soll Low Carb essen, jeder soll Carnivore essen, whatever. Also es sind ja immer solche Empfehlungen für so, wie früher so, das ist ja nichts anderes wie eine Brigitte-Diät empfehlen. Also ich will jetzt nichts gegen die Brigitte-Diät sagen, aber so dieses typische, okay, ich hau jetzt da eine Ernährungsform hin und halte dich da dran und Abweichen, Individualisierung, das ist uns alles egal. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Da haben wir ganz, ganz klare wissenschaftliche Datenlage, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert vielleicht für den Moment, aber dauerhaft wird das nicht funktionieren. Und deswegen ist die richtige Lösung, dass wir immer Systeme haben und dass wir Frameworks haben. Das bedeutet, wir wissen, was wir machen müssen, was so die Grundpfeiler sind. Ich habe es jetzt ja gerade schon gesagt, Ernährungsumstellung und Aktivität, das sind so diese zwei Brocken, die natürlich viele Unterpunkte enthalten. Aber dann müssen wir immer individualisieren. Wir können nicht sagen, jeder muss x Schritte machen, jeder soll fasten in der Früh, jeder soll so viel Protein zu sich nehmen. Das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Individualisierung und Flexibilität, das ist der einzige Weg, wie das langfristig funktioniert. Es mag Menschen geben, ein kleiner Prozentanteil der Bevölkerung, die sich da irgendwie durchbeißen können. Aber die meisten Leute werden das nicht dauerhaft durchführen können. Ich persönlich hätte da keinen Bock drauf und ich habe da auch keinen Bock drauf. Deswegen ernähre ich mich nicht so. Und deswegen lebe ich auch nicht nach so starren Regeln, sondern ich habe Frameworks und ich passe die ständig an meinen Alltag an. Jetzt zum Beispiel bin ich in Mexiko. Ganz anderer Tagesablauf, wie jetzt zum Beispiel die letzten 4 Monate auf Bali oder zwischendrin diese 2 Wochen in Deutschland. Aber ich habe niemals Probleme damit, meine Ernährung oder meine Aktivität konstant zu halten. Und nicht, weil ich irgendwie so hardcore bin oder irgendeinen magischen Trick habe. Nein, weil ich einfach diese Frameworks, von denen ich euch auch erzähle, immer an die Situation anpasse und da immer das gleiche Prinzip benutze. Ich schaue mir meine Situation an, wie ich es jetzt hier zum Beispiel hatte, wie war die erste Woche, bin mit sau vielen Sachen unzufrieden. Und dann geht es darum, Veränderungen vorzunehmen und mir anzuschauen, okay, was habe ich denn hier nicht so gemacht, wie ich es gerne hätte und an was lag das denn? Und das ohne zu bewerten, sondern einfach die Situation anschauen, die Situation analysieren und dann schauen, was kann ich besser machen, wie kann ich es mir selber leichter machen und, und. Und das ist eben dieser Schritt, der notwendig ist, damit diese zwei großen Brocken, Ernährungsumstellung oder generell einfach Ernährung und eben Aktivität und Sport, dass das einfach funktioniert. Und damit das auch alles funktioniert und ihr überhaupt Lust habt, so ein Thema anzugehen, braucht eine langfristige Perspektive und die mentale richtige Einstellung. Ihr solltet einen Fokus auf Beständigkeit legen, statt dieser Perfektion oder diesem Durchziehen. Weil wenn ihr erwartet, okay, das sind jetzt das neue Jahr, jetzt habe ich 8 Wochen, da ziehe ich jetzt voll durch und ich suche mir irgendeine Diätform raus, die ich jetzt auf Social Media sehe und dann wird da einfach durchgeballert und dann danach, keine Ahnung, was dann passiert oder ich kann es dann irgendwie nicht mehr durchhalten. Das sind natürlich nicht Gedanken, die da vorkommen, aber das sind dann Situationen, die passieren. Stattdessen solltet ihr euch auf Beständigkeit konzentrieren und damit rechnen oder vorbereitet sein, dass Rückschläge stattfinden. Ich sage immer, sei vorbereitet, rechne nicht damit, deswegen habe ich es gerade sogar falsch artikuliert. Also auf Rückschläge vorbereitet sein, nicht damit rechnen und dann diese Rückschläge akzeptieren und daraus lernen. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr nachhaltige Veränderungen haben. Ob ihr jetzt eine Abnehmspritze nehmt oder nicht. Aber dieser Weg ist unumgänglich und das soll gar nicht negativ klingen, sondern positiv, aber einfach mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und einer gewissen Urgency, dass das wirklich der einzige Weg ist. Diese Individualisierung und die Flexibilität auf Situationen gemäß meiner eigenen Ansprüche, meiner eigenen Ziele, meines eigenen Alltags zu reagieren. Und wenn ihr das macht, dann wird das funktionieren und dann kommt ihr voran. Und jetzt schauen wir uns an, was ihr für Fragen hattet zu diesem Thema Abnehmspritze, Semaglutid und so weiter. Die erste Frage war, was für Nebenwirkungen gibt es, wie lange halten diese an und wie lange sollte ich tendenziell eine Abnehmspritze nehmen und was passiert, wenn ich diese absetze? Also einige Fragen, von denen wir schon ein paar beantwortet haben. Also zum Thema Absetzen habe ich ja schon was gesagt. Da haben wir wissenschaftliche Datenlage, dass wir eigentlich mit ganz guten weiteren Fortschritten oder dem Halten dieser Fortschritte rechnen können, wenn wir eben gleichzeitig unseren Lifestyle einfach verändert haben. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Gerade zum Beginn der Behandlung, die klingen meistens mit der Zeit ab. Ein langsames Einschleichen, zum Beispiel eine niedrigere Anfangsdosis, kann helfen, diese Nebenwirkung zu minimieren. Das muss man dann eben ärztlich besprechen. Einige Menschen berichten über einen Anstieg der Herzfrequenz. Das ist aber auch unterschiedlich. In der Regel werden solche Medikamente wöchentlich subkutan initiiert. Das bedeutet, das wird in die Fettschicht gespritzt. Das ist dann auch keine so eine Riesennadel. Das ist einfach wie so eine Insulinnadel. Und die Dauer hängt halt von den individuellen Zielen und dem Ansprechen auf die Therapie ab. Wie gesagt, das Absetzen, da habe ich ja gerade schon was dazu gesagt. Tendenziell kriegt man das relativ gut hin, aber ist auch sehr, sehr individuell, selbst wenn man eben diese Lifestyle-Interventionen vornimmt. Frage 2. Zügelt es nur den Appetit oder passiert deinem Körper wirklich etwas mit dem Fett? Also, GLP-1-Rezeptoragonisten regulieren den Appetit. Die verlangsamen die Magenentleerung, reduzieren das Hungergefühl und steigern das Sättigungsgefühl. Und die Gewichtsabnahme, die erfolgt dann eben indirekt durch ein Kaloriendefizit, das durch den reduzierten Appetit entsteht. Es gibt keinen wirklich direkten Einfluss auf Fettzellen oder Fettstoffwechsel, das wird aber gerade noch erforscht. Aber es sieht stark danach aus, dass sie einfach hauptsächlich den Appetit regulieren. Frage 3, eine sehr, sehr interessante. Und zwar, ist es hilfreich, um Binge-Eating-Anfälle zu stoppen? Und da habe ich mir auch nochmal 2 separate Studien für euch angeschaut. Und die zeigen, dass GLP-1-Rezeptoragonisten bei Binge-Eating-Störungen definitiv helfen können. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Forschungsgebiet, weil sie einfach die Häufigkeit von Essanfällen reduzieren und das Sättigungsgefühl erhöhen. Und sie können eben auch Schaltkreise im Gehirn beeinflussen, die die Belohnung ans Essverhalten beeinflussen. Und deswegen können sie zwar eine Therapie nicht ersetzen, aber sie können vermutlich ergänzend eingesetzt werden. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil bei Binge-Eating kann es ja nur helfen, also wenn man es mal ganz simpel betrachtet, wenn man weniger Hunger hat und wenn natürlich auch dieses impulsive Essen und dieses Belohnungsgefühl, das ja ein Teil der Binge-Eating-Störung ist, besser reguliert ist. Ich denke, es kann auch deshalb helfen, weil es ein bisschen Hoffnung gibt für Menschen, die in dieser Situation sich wie so gefangen fühlen und auch das Gefühl haben, hey, egal was ich mache, ich habe da irgendwie keine Kontrolle drüber, dass ersetzt eben aber keine Therapie, weil ja eine Binge-Eating-Störung nicht nur was mit dem Hunger zu tun hat, logischerweise, sondern da sind ja noch ganz andere Gründe da. Und da kann natürlich sowas nicht helfen. Wenn aber die Symptomatik deutlich verbessert wird, wodurch dann die Therapie auch viel, viel angenehmer ist und man viel, viel leichter Erfolgserlebnisse hat, dann ist es ja schon so intuitiv logisch, dass GLP-1-Rezeptoragonisten vermutlich bei Binge-Eating helfen könnten. Und wir haben eben Datenlage, die das gerade unterstützt. Da muss natürlich noch weiter geforscht werden, sieht aber sehr, sehr vielversprechend aus. So, was ist das Fazit von dem ganzen Thema? Wir haben besprochen, wie so Abnehmspritzen funktionieren, welche Chancen und Risiken die mit sich bringen und wieso nachhaltige Lifestyle-Veränderungen der Schlüssel für langfristigen Erfolg sind. Denkt dran, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern beständig kleine Schritte Stück für Stück zu machen und dadurch dann eben immer mehr und mehr Erfolg zu erzielen. Und das ist der einzige richtige Weg. Der bedeutet nicht, dass der langsam ist. Kleine Schritte klingt immer so langsam. Im Gegenteil, es geht nur darum, dass ich die kleinen Veränderungen vornehme, die einen großen Effekt haben, anstatt dass ich irgendetwas mache, was extrem viel Aufwand benötigt, mir aber irgendwie nur das gleiche Ergebnis bringt wie ein anderer, viel smarterer, kleiner Schritt. Dein Weg, also was du davor hast, das ist einzigartig in deiner Situation, weil du hast einen einzigartigen Alltag, du hast eine einzigartige Genetik, du hast eine einzigartige Vorgeschichte und. Und das Wichtigste ist, dass du mit Geduld und Vertrauen an die Sache rangehst und dass du eben mit diesen Frameworks, die ich vorhin besprochen habe, arbeitest und bewusste Entscheidungen triffst, die dich näher an dein Ziel bringen. Ob du jetzt so eine Abnehmspritze nimmst oder nicht, das solltest du, wie vorhin schon gesagt, bitte immer ärztlich abklären. Ich denke, zusammengefasst kann man sagen, dass es ein sehr, sehr vielversprechendes Thema ist. Und ich habe es ja auch vorhin erwähnt, dass ich denke, dass das rein auf die Forschung so der größte Durchbruch in den letzten 30, 40, 50 Jahren war. Das ist einfach meine Intuition. Und ich denke nicht, dass es bedeutet, dass dieser Durchbruch die Lösung alleine ist, sondern dass dieser Durchbruch eben uns ermöglicht, dass wir das additiv zu einer Lifestyle-Veränderung kombinieren, ja, und dass es deshalb so wichtig ist, dieses Thema auch immer wieder zu besprechen, weil das, was man gerade auf Social Media sieht oder auch in Berichten, sind immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder berichten Leute davon, dass es extrem toll ist und dass es alle Probleme löst, die man hatte. Andere berichten wieder davon, dass sie gar keine Fortschritte hatten, dass sie nur Nebenwirkungen hatten. Dann gibt es wieder Riesenmedienhäuser in Deutschland, die total einseitig und wie halt immer so negativ auf dieses Thema blicken, ohne das objektiv zu betrachten. Es wird dann halt immer so gesagt, sobald dann nur eine kleine Nebenwirkung da ist, ja, es ist total gefährlich, bla bla bla. Wenn es gar nicht der wissenschaftlichen Datenlage entspricht und wenn zum Beispiel Übergewicht ein viel, viel höheres Risiko ist als diese potenzielle Nebenwirkung, die vielleicht nicht ganz so angenehm ist, aber die keine Langzeitschäden verursacht. So, und diese Kommunikation müssen wir meiner Meinung nach gesellschaftlich einfach voranbringen, weil die extrem schlecht ist. Ich habe jetzt versucht, in dieser Folge euch dieses Thema einfach objektiv rüberzubringen, für wen das was bringt, für wen nicht. Und dass ihr einfach wie erwachsene Menschen mit einer liberalen Einstellung eigene Entscheidungen treffen könnt. Ich denke, das ist die einzig richtige Lösung, wie wir dieses Thema behandeln können. Und dann birgt es sehr, sehr viel Potenzial. Das bedeutet aber nicht, dass es die magische Abnehmpille ist. Und ich denke, das ist so der letzte Satz, mit dem wir das abschließen können. Wenn dir die Episode gefallen hat, wie immer, lass mir gerne Bewertung da, teil die Podcast-Folge auf WhatsApp mit Freunden oder auf Instagram in der Story, wie auch immer. Ich freue mich extrem, weil davon lebt der Podcast, dass ihr den mit anderen Leuten teilt. Schreibt mir auf Instagram, wenn ihr Fragen habt oder auch wenn ihr eure Erfahrungen teilen wollt. Das finde ich auch super spannend. Da freue ich mich immer, was von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, wie immer, hören wir uns beim nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.